Eine neue Folge, Gelegenheit macht Dieb, euer Lieblingspodcast, wenn es um die geistigen Tiefflüge in der großen, weiten Podcast-Welt da draußen geht. Mit mir in der völlig eingefrorenen Leitung, Sir Arne Tegen, Brudi, nichts als Liebe geht raus nach Düsseldorf, nach so langer Zeit endlich wieder zusammen.
Schicke ich dir natürlich zurück. Ich kann dir leider keinen Schnee schicken, während du da offensichtlich im größten Schnee- und Winterchaos der Hamburger Jungzeitgeschichte irgendwie versinkst. Da bin ich wirklich ein bisschen neidisch. Also wir wollen heute gar nicht über Neid reden, wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, man bräuchte ein Wort, was quasi Neid ausdrückt, ohne das Missgünstige darin, weißt du? Also eher sozusagen, ich wünschte mir auch, das zu haben, gönne dir aber gleichzeitig, dass du das gerade erleben darfst. Also dafür haben wir irgendwie gefühlt, haben wir kein richtiges Wort. Bräuchte man mal eins, weil das empfinde ich gerade. Weil ich relativ viel natürlich über Social Media und so, man kriegt so Bilder. Du bist ja auch mal so lieb und schickst mir mal ab und zu was, wenn wir auf der Suche nach Shorty, unserem Eichhörnchen sind und so. Und also es sieht ja wirklich, ich erinnere mich daran, dass es irgendwann, da war ich, es muss Anfang der 2000er gewesen sein. Da war ich also schon doch schon ein bisschen älter als gedacht. Aber da hatten wir in Hamburg oder in Lüneburg damals, glaube ich, noch so einen Winter, da war es so an die minus 20 Grad. Zumindest erinnere ich das so. Und das muss ja gefühlt das größte Ding seit damals sein. Also erstmal bin ich froh, dass du gesund zu sein scheinst, noch nicht auf die Schnauze gefallen und dass trotz Wintereinbruch wir irgendwie hier sprechen können. Aber freue mich sehr, dass wir nach x Monaten mal wieder da sind. Der eine oder andere würde ja sagen, bei Podcasts, bei denen ich ein Teil davon bin, ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man ein paar Monate eine Pause gibt. Von daher, du kannst das Ding gerne auf mich schieben, an dir lag's nicht. Trotzdem sind wir wieder da und ich freue mich sehr.
Ach Bruder, die Freude ist ganz meinerseits und eine kleine künstlerische Pause kann ja manchmal auch ganz große Wunder bewirken. Klein in dem Sinne mit Anführungsstrichen geschrieben, aber da uns ja beide auch manchmal die Vollzeitlohnarbeit, dass sie manchmal ihren Tribut zollt, das ist ganz klar. Ja, und von daher sitzen wir jetzt wieder hier gemeinsam im digitalen Tresen und schauen mal, wo uns die Folge hinführt. Wir sind diesmal beide quasi gar nicht so krass thematisch in eine Richtung vorgepolt. Von daher haben wir uns gerade im Vorgespräch auch gefragt, ja, wo führt es uns vielleicht hin? Und genau, ich sitze hier im total eingeschneiten Hamburg. Es ist, wie du sagst, echt lange, lange her, dass es so, so kalt und so zugeschneit war. Und ich war jetzt vorhin schon im Park hier und habe gemerkt, es war genauso viel los wie an einem Sommersamstag.
Ist das so?
Bei 25 Grad.
Also trauen die Hamburger sich trotzdem raus?
Ja.
Das ist ja schön.
Ja, ja, das ist faszinierend. Also ganz viele kleine Kinder, die völlig begeistert durch den Park tollen. Die Hunde strollen in den Schnee und man sieht erstmal, wie viele Hunde in den Park machen. Stimmt. Ganz viele Menschen gehen spazieren. Und es ist insgesamt eine total belebte Stimmung. Ist sehr interessant, was so Schnee mit Menschen macht und wie es so die Menschen auf die Bühne des Lebens zieht, wenn man so will. Und irgendwie jetzt gerade, wo wir über auch das Thema, im Vorgespräch über das Thema, ne, wie, was ist vielleicht über die, was ist überhaupt das Thema, was macht das mit einem, dieses auf der Bühne stehen, dachte ich so, hey komm, lass doch irgendwie darüber mal schnacken. Mal gucken, wo uns das heute hinführt. Weil wir irgendwie alle, auf der einen Seite gibt es Menschen, die stehen auf der Bühne, also die stehen irgendwie professionell, beruflich auf der Bühne. Das ist so diese eine Sphäre, wo man irgendwie dieses Thema ja verorten kann, ne? Also Menschen, die Sänger sind, Schauspieler sind, im Theater oder wo auch immer. Und dann gibt es natürlich auch so aus soziologischer Perspektive so die alltägliche Bühne. Also es gibt so einen, diesen Soziologen, Goffman heißt der, der hat mal gesagt, wir alle spielen am Ende Theater. Also irgendwie haben wir alle soziale Rollen, die wir bekommen. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, wie das einen so im Alltag prägt. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, du bist, wie fühlst du dich sowohl auf der einen und auf der anderen Bühne?
Also auf dieser klassischen Bühne fühle ich mich eigentlich überhaupt nicht wohl. Meine erste Erinnerung daran, ich weiß nicht, warum die gerade kommt, aber ich hatte in der Schule, das muss irgendwie so Mitte Oberstufe oder so ähnlich gewesen sein, musste man, glaube ich, bei mir noch, also die meisten Hörer, Hörerinnen haben wahrscheinlich, die sind ein Ticken jünger wahrscheinlich oder vielleicht, da konnte man dann schon so Schwerpunktprofile wählen in der Schule und so, könnte man sagen, ich mache ein sprachliches Profil oder ein sportliches oder ein naturwissenschaftliches oder so. Gab es bei mir alles nicht, bei mir war das war noch so wie früher, du musst eine Fremdsprache, dann musst du Mathe und Deutsch musst du machen, eine Naturwissenschaft musst du machen, Sport musst du machen und eine im weitesten Sinne eine künstlerische Ausprägung. Also entweder Kunst, Musik, Darstellen, Spiel, ich glaube, oder Werken oder so. Ich glaube, das waren irgendwie im Wesentlichen die drei oder so. Und ich habe mich dann du kennst mich ja auch ein bisschen, ne? Wenn du mich, stell dir mich mit, weiß ich nicht, 14, 15 vor, und sage, pass auf, Kollege, du kannst jetzt Musik, Kunst oder darstellendes Spiel nehmen. So, das ist für mich wirklich Pest, Cholera und noch irgendeine, weiß ich nicht, sehr unangenehme Krankheit, auf die man auch wirklich gar keinen Bock hat. Und habe mich dann am Ende mangels großer Alternative für darstellendes Spiel entschieden. Das war wirklich noch ganz klassisch so früher. Meine Lehrerin, Frau Allewelt Schanta, Grüße gehen raus, der Name war Programm, waren dann immer schön in der Aula, wirklich bei uns Shoutout. In der Schule am Gymnasium Oedem, jetzt liege ich hier meine ganze Vergangenheit, und haben da unsere Unterrichtsstunden gemacht. So, natürlich war da relativ wenig los, weil alle anderen ja irgendwelche anderen Fächer irgendwo anders hatten. Ne, dadurch hatte man die Aula so im Wesentlichen für sich. Und die war jetzt schon, ich habe jetzt nicht viel Vergleich, aber die war schon relativ groß, fand ich. Also das hatte schon so eine echte Bühne vorne. Und dann ging das halt natürlich am Anfang erstmal los mit irgendwelchen theoretischen Grundlagen und so, aber sie ist relativ schnell ins Praktische gegangen und wir mussten dann da was spielen. Und ich weiß noch, dass eine der ersten Aufgaben, da haben wir eine Kurzgeschichte oder eine Szene, oder ich weiß gar nicht mehr, was das war, gespielt, wo man, das ist eigentlich unglaublich, man war eine Gruppe von Menschen und wir waren ein relativ kleiner Kurs, so, weil nicht viele das gewählt hatten. Und man konnte sich jetzt auch nicht so richtig drin verstecken, so, sondern man war halt so, man war Teil dieses Kurses und dann war das halt so. Und wir haben eine Szene spielen müssen, wo du, ich glaube in einer Gondel war glaube ich die Geschichte oder in einer Seilbahn oder irgendwie sowas, aber nicht im Schnee leider, sondern irgendwo im Sommer. Und das war eine Gruppe von verschiedenen Charakteren, die irgendwo auf dem Weg zu einer Wanderung, glaube ich, waren in die Berge oder so. Es war irgendwie so ein bisschen absurd. Und dann hat eine dieser Personen, hatte so einen Feldstecher dabei, also hier ein Fernglas und so, was noch recht dankbar ist, weil du hast dann ja erstmal, da kannst du motorisch was machen. Weißt du, du kannst dich so ein bisschen hinter deinen Händen verstecken, weil du dir erstmal so deine beiden Fäuste vors Gesicht halten kannst und dann so ein bisschen gucken kannst in der Gegend durch. Und dann musste diese Person quasi spielen, dass sie einen Hirsch, glaube ich, gesehen hat. Also die musste, im Prinzip sollte sie überrascht sein, gleichzeitig sich aber irgendwie freuen, weil etwas Besonderes passiert ist, weil sie ein Reh, mit dem man nicht, oder ein Hirsch oder ein Elch oder frag mich, ich glaube ein Elch, gesehen hat. So, und wir haben einfach reihum und die anderen hatten nur so ergänzende Rollen, das war so relativ egal, ne? Die sollten so ein bisschen da vor sich hin äumeln in diesem fiktiven Kabuff da, in dem die saßen. Und dann musste man halt nach und nach sich da vorne hinstellen und musste quasi vor seinen Mitschülern, weil es waren nicht alle Teil der Szene und seiner Lehrerin, sonst war da niemand, ne? Es war wirklich niemand da, musste halt spielen, dass man jetzt diesen Elch sieht. Und Bruder, du glaubst es nicht, ich hätte mir fast an Ort und Stelle wirklich eingeschissen. Ohne Scheiß, ich krieg da heute noch Gänsehaut. Das kann man jetzt pädagogisch wahrscheinlich auch unterschiedlich bewerten, ob das irgendwie eine geile Idee ist. Aber dieser Moment, und das ist ja das, was die meisten mit Bühne assoziieren, dieser Moment, dass ich da vorne stehe und weiß, alle Augen, all eyes on me, alle gucken mich jetzt an, alle. Jeder in dieser Umgebung guckt jetzt nur auf mich und hat, soweit habe ich damals noch nicht gedacht, aber hat im Zweifel irgendwelche Erwartungen oder. Aber allein das, nur dieses Setting, dass die Leute auf mich gucken, hat mich so fertig gemacht, was total absurd ist, ne? Weil gleichzeitig bin ich ja auch ein relativ rationaler Mensch, der sich natürlich die andere Gehirnhälfte, während die eine irgendwie in Panik gerät, sagt die andere, Junge, wir machen das jetzt hier alle nacheinander, jeder macht sich jetzt hier zum Lelek. Es ist völlig egal. Du spielst jetzt hier einfach, ob du so einen scheiß Elch gesehen hast oder Peng. Du bist gerade Schauspieler. Das heißt eigentlich, und das fand ich eigentlich, das hat sich mir im Nachhinein erst so ein bisschen erschlossen, eigentlich ist das ja sozusagen diese Hülle, der ultimative Freifahrtschein, alles machen zu können, weil es gar nicht um dich geht, sondern um die Rolle, die du gerade spielst. Das heißt, eigentlich ist diese Rolle ja wie ein riesiges Sicherheitsnetz und ein wolliger Umhang, den du bekommst und sagen kannst, ey, alles, was hier jetzt gerade passiert, das macht ja nicht Arne Thegen, das macht jetzt dieser Wanderer, der da gerade diesen Elch sieht. Also gibt's auch überhaupt keinen Grund, warum man über mich lachen oder mich irgendwie peinlich finden könnte oder. Und das habe ich damals zumindest nicht verstanden, sondern für mich war es immer völlig klar, ich stehe jetzt da und wenn ich das jetzt irgendwie falsch mache oder schlecht oder lustig oder auch gut, also mir wäre auch unangenehm, wenn ich es gut gemacht hätte, Klammer auf, habe ich nicht, aber also glaube ich nicht, aber dieser Moment, dass alle Augen auf mich, war damals was ich gar nicht mochte und ist ehrlicherweise bis heute wo ich mich nicht nachsehne, ne, jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, warum hast du zwei Podcasts und stehst beruflich ab und dann vor einer Kamera, tralala, ist irgendwie was anderes. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wieder meine Natur. Was mich natürlich vor allem interessiert, ist, wie ist es bei dir, weil du hast dich bewusst für die Bühne entschieden. So, ne, macht das, also kennst du das? Hast du nicht diesen Moment so, Gott, oh Gott, alle gucken mich jetzt an und irgendwas fühlt sich total unwohl in mir, oder war das für dich immer schon was Positives?
Also erstmal, genau, war ich geistig quasi in der ersten Reihe bei deiner Aufführung und musste mich, hab mich gut,
amüsiert. Ja,
erstmal vielen Dank für den, für die kleine Rückschau. Nee, also genau, ich hab auch witzigerweise meine erste Bühnenerfahrung mit der Musik war in der Schule, aber ich habe mein Abi ja nachgeholt. Ich habe ja so irgendwie ein bisschen einen, nicht ganz linearen Lebenslauf. Und nachdem ich dann die irgendwie in der Schule damals abgebrochen, dann irgendwie Ausbildung gemacht und dann Abitur nochmal danach gemacht. Und dann war ich an einer Schule in Hannover und habe dort halt in einem Jahr mein Abitur nachgeholt. Und innerhalb dieses Jahres habe ich in einem Theaterstück mitgewirkt. Und,
ach, das wusste ich gar nicht, geil.
Genau, und darüber, das waren damals, wir haben quasi eine moderne Interpretation des, wie hieß es, Josef und Maria sind irgendwie unterwegs und suchen mit ihrem Kind irgendwie Unterschlupf bei irgendeiner Familie, so eine alte.
Ja. Die Geschichte und, da.
So, und ich habe dann so einen total bräsigen CDU-Wähler in Bayern gespielt, der halt, wo bei denen geklopft wird, gefragt hat, können wir bitte bei Ihnen zu Hause übernachten? Es ist so kalt, bitte, bitte. Und der erstmal so sagt, jo, Freilich, verpissen Sie sich, Sie sind Ausländer, wir wollen nichts mit Ihnen zu tun haben, jo. Und dann habe ich, im Endeffekt haben die dann so gesagt, ja, aber es ist doch so kalt und points out, der kriegt dann natürlich empathische Wände in seinem Bewusstsein, was natürlich total realitätsnah ist und dann setzt so ein epischer Glocken- und Piano-Beat ein und ich fange wirklich an zu rappen und bringe da halt so ein, wie du mich kennst, von seelischer Tiefe nur so durchtränkte Lines, die dann irgendwie versuchen, das Gute im Menschen
hervorzuheben. Warst du die gefreestylt oder konntest du die vorher schreiben?
Nee, ich hab das geschrieben, ja. Das war quasi meine erste Erfahrung auf der Bühne und ich war ja dann schon, wie alt war ich da, so 23 oder so und hab da im Grunde erst richtig angefangen Musik zu machen, also relativ spät und hab aber gemerkt danach so, ey, die Leute kamen zu mir und haben gesagt, ey, das war mir irgendwie, das fand ich irgendwie cool, obwohl ich selber dachte,
aber
ey,
wie war es in dem Moment? Peinlich. Also hattest du in dem Moment schon das Gefühl so, ey geil, ich liebe das, dass die gerade alle auf mich gucken oder hattest du auch dieses, oh, Hilfe?
Nein, das ist anfangs, glaube ich, immer erstmal mit Scham und mit Angst bekleidet, weil man, oder weil ich auch damals so dachte, also ich hatte ein sehr geringes Selbstwertgefühl und dann ist natürlich diese potenzielle Negativbewertung von außerhalb was bei mir relativ stark war, weil wenn du jetzt keinen starken Selbstwert hast, dann bist du per se erstmal eher unsicher und dementsprechend auch unsicher, wie andere über dich urteilen. Und ich dachte, deswegen habe ich, glaube ich, erst so spät angefangen, also auch wegen dem Stottern, aber auch, weil ich einfach sehr unsicher war mit mir, so habe ich gemerkt, aber ich wollte mich irgendwie auch ausprobieren. Ich hatte so eine Gleichzeitigkeit. Ja. Auf der einen Seite eher so was Schüchternes, aber gleichzeitig auch immer so ein Drive. Ich wollte schon dann auch auf die Bühne, sonst hätte ich das ja auch nie gemacht und ich habe das ja mir jetzt auch Spaß gemacht so. Aber ich bin jetzt auch trotzdem kein Typ, den es so krass permanent auf die Bühne zieht. Ich mag das total, Konzerte zu spielen, aber das sind halt sehr wenige und wenn dann auch nur in einem Setting, wo es sich für mich gut anfühlt, ich bin jetzt niemand, der da so krass nach Geifert, sondern ich freue mich, wenn ich auf der Bühne stehen kann, aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich ein krasser Bühnenmensch bin per se, glaube ich. Also zweite Bühnenerfahrung, die wirklich auch, da war ich aber Komparse bei Rote Rosen, Shoutout an die Serie Lüneburg, vielleicht noch ganz
kurz. Ich erinnere mich, was du da spielen musstest. Das hätte ich wiederum gerne gemacht, glaube ich.
Wirklich Hammer. Da kam ich zu einem Set von Rote Rosen, war irgendwie Komparse an einem Set, das spielte eigentlich in Kopenhagen, war aber eigentlich um die Ecke von Lüneburg. Und da habe ich dann einen dänischen Kellner gespielt, der hieß Finn Larsson. Und kurz vor der Aufnahme kam dann...
Der erste Name, der einem einfällt, wenn man so ein Klischee hat. So ein, mach mal so einen skandinavischen Namen, ja, nenn den irgendwie Lassheld Nils Holgersson oder so, ist doch okay.
Aber wirklich. Also für alle, die Rote Rosen nicht kennen, das ist im Grunde eine Rentnerserie, wo einfach absolut, sag ich mal, einfache Liebesgeschichten oder auch Schicksalsgeschichten erzählt werden. Trotzdem natürlich eine ganz wichtige Serie für ganz viele Menschen. Für mich damals gut fürs Portemonnaie, es gab ein bisschen Geld, aber auch eine spannende Erfahrung. Turns out, ich war kurz vor der Aufnahme, kommt der Aufnahmeleiter zu mir und sagt, deinen Text hast du, ne? Ich so, was für ein Text? Also, ja, du hast doch den und den Text gleich. Ich so, da hat mir niemand was davon gesagt. Also, ja, egal, kriegst du schon hin. Habe ich mir das so kurz vorher durchgelesen. Ich habe halt einen Kellner gespielt, der hinter der Bar steht und da darauf wartet, dass so zwei Hauptdarstellerinnen zu mir in die Bar kommen und fragen, ob sie einen Champagner haben können. So, und meine Aufgabe bestand darin, zu fragen, Champagner? gibt es etwas zu feiern? Und das sollte ich mit einem dänischen Akzent sagen. Und ich schwöre, ich bin daran so hart gescheitert. In meinem Kopf war so, dänischer Akzent. Dann habe ich so gesagt, gibt es etwas zu feiern? Dann klang ich wie so ein betrunkener Österreicher. Und ich schwöre, jedes Mal, nachdem ich das versucht habe zu sagen, gab es so Cut, alles neu. Und du musst dir vorstellen, drumherum ist ja bei so einem Filmset, zig Leute stehen da drumherum, warten nur darauf, dass du deinen scheiß Satz richtig sagst. Und am Ende wurde alles rausgeschnitten. Ich habe nie die Sprachrolle gehabt im großen Fernsehen. Das wäre natürlich mein Durchbruch gewesen. Aber es hat nicht sein sollen. Aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn es am Ende, auch wenn es
wirklich geil. Wie ist das, wenn du heute auf eine Bühne gehst? Also ich habe ja letztes Jahr das Glück gehabt, dich im Rahmen der KLP, sagen wir Kenner in Norddeutschland, der kulturellen Landpartie, konnte ich seit Ewigkeit mal wieder einen Auftritt von dir anschauen. Wie ist dieser Moment, wenn das losgeht oder ein paar Minuten vorher? Ist es Vorfreude? Hast du gar nicht ist dieses leichte, unangenehmes Gefühl, ist es immer noch die Gleichzeitigkeit oder hast du das Gefühl, du bist mittlerweile an einem Punkt, wo es ungefiltert positiv ist, minus ein bisschen Nervosität, die man immer hat? Aber ist dieses leicht unangenehme Gefühl, gibt es das noch oder ist es weg?
Also es auf jeden Fall wird es mit den Jahren immer mehr Vorfreude. Früher war ich extrem, also war eher die Angst davor, dass man was falsch macht, viel größer. Mittlerweile merke ich so, ich freue mich da total drauf. Gerade wenn ich weiß, dass auch gute Freunde da sind, so wie ihr damals oder letztes Jahr. Und ich bin dann schon hart aufgeregt, weil natürlich macht man sich vorher ganz viele Gedanken, wie man es machen will. Und der Moment, wo es dann losgeht, ist dann eigentlich wie so ein, dann macht es dann wirklich Klick und dann bin ich auch wirklich in einer anderen Welt. Also dann merke ich so, dann bin ich so in der Musik und in den Texten und die Musik löst bei mir so was ganz Magisches aus. Dann merke ich da schalte ich alles drumherum eher aus. Und man konzentriert sich natürlich dann auch sehr darauf, dass man das gut macht und gleichzeitig will man das auch fühlen und man fühlt in dem Moment, wo man es fühlt, schaltet sich auch dieses Selbstbeobachtende automatisch ein Stück weit aus, weil du gar nicht die geistige Kapazität dafür hast, dich die ganze Zeit noch selbst dabei zu beobachten, während du das quasi vorführst und dann verschmilzt sich eher mit dem Moment und das ist was für mich eine der schönsten Lebenserfahrungen ist, so diesen Moment dann auch zu merken, da entsteht was im Raum mit den Menschen, die zuhören, da bewegt sich durch deine Musik etwas beim Gegenüber und die geben etwas zurück und dadurch bewegt sich etwas bei dir und diese wechselseitige auf entstehende Energie ist eigentlich das, was für mich am schönsten ist, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich spüre, das passiert gerade. Und natürlich ist es ein krasses Gefühl von Selbstwirksamkeit, was, glaube ich, für jeden Menschen schön ist und was ich dann bei diesen Auftritten ganz insbesondere spüre. Und deswegen mittlerweile ist es vor allem Vorfreude, aber immer, und das ist, glaube ich, bei jedem Menschen, der auf die Bühne geht, so mit einer ordentlichen Portion Lampenfieber, sagt man ja dazu, bestückt, weil man immer das auch gut machen will. Und wenn man Lampenfieber hat, glaube ich, ist es immer ein Indikator dafür, dass man es einfach auch ernst nimmt und gut machen will und dass es eigentlich gleichgültig ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Also ich glaube, diese gesunde Nervosität, die kennt ja wahrscheinlich wirklich jeder oder jeder, der mal ansatzweise in so einer Situation war. Und die würde ja wahrscheinlich auch jeder als was Positives beschreiben. Was ich interessant fand, weil das bei mir anders bis heute, dass es das, also für dich macht es das leichter sozusagen, wenn enge Freunde da sind. Habe ich das richtig verstanden? Weil bei mir ist es, no joke, komplett das Gegenteil. Was bei mir so richtig absurd ist, ist, und das ist bis heute so, ich sage das zwar immer so, keine Ahnung, ich habe die eine Seite davon habe ich noch nie erlebt, aber ich glaube, das wäre so. Ich glaube, du kannst mich morgen ins Wembley-Stadion stellen und vor 80.000 Leuten irgendeine Rede halten. Ist mir, glaube ich, wirklich weitgehend egal. Also so wahrscheinlich nervös wäre man auch kurz, aber ich glaube, wesentlich ist mir das egal. Das fällt mir leichter, Gott, bin noch nicht ganz wach, fällt mir sehr viel leichter, als wenn jetzt irgendwie meine 10 engsten Freunde an meinem Geburtstag da sind und ich irgendwie mich hinstellen soll und vor denen im Zweifel noch irgendwie 10 Sätze sagen soll. Oder wenn ich mir vorstellen würde, gut, ich meine, Hochzeit ist eh nochmal ein anderes Szenario, weil man da halt irgendwie emotional durch den Wind ist. Aber für mich ist quasi, je näher mir die Leute sind, desto schwerer fällt mir das eigentlich, so eine Art Bühnensituation einzunehmen und so ein Mittelpunktsgefühl zu haben, als wenn mir die Leute völlig fremd sind. Weil was ich gar nicht habe, das bei dir klang das gerade so ein bisschen raus, als wäre das für dich so ein, sozusagen das Negative oder in Anführungsstrichen, ne, sozusagen der schwierigere Teil daran, eher so eine Art Versagensangst. Ne? Eher das Gefühl, ich mache das vielleicht nicht gut oder nicht gut genug. Das zum Beispiel habe ich gar nicht. Also für mich ist das genauso unangenehm, auf einer Bühne zu stehen, wenn ich wüsste, ich kann etwas sehr gut. Das ist genau das Gleiche in Grün. Dieses dieses Gefühl, dieses Störgefühl, was ich habe, das liegt nicht daran, das ist nicht die Angst, dass ich das verkacken könnte oder so. Das ist nicht die Angst, dass ich da stehe und, weiß ich nicht, nicht ordentlich spielen kann, wie man Elch sieht oder so. Und dass die Leute denken, oh Gott, was ist das für ein schlechter Schauspieler oder für ein schlechter, was ist das? Das ist mir relativ egal, glaube ich. Sondern es ist einfach in sich, ist es dieser Moment des Dastehens und das Zentrum aller Aufmerksamkeit zu sein. Das finde ich einfach, das finde ich grundsätzlich unangenehm. Egal, ob das Leute sind, die begeistert sind von mir, ob das Leute sind, die mich scheiße finden. Einfach zu wissen und zu fühlen, ich bin da und alles dreht sich gerade um dich, weil ich das einfach nicht, ich will nicht im Mittelpunkt sein. Lass mich in Ruhe. Gleichzeitig, wenn du jetzt sagen würdest, ey, ich stehe da nicht alleine, sondern zu fünft, das ist mir jetzt wahrscheinlich wieder völlig egal. Also dann kann ich wahrscheinlich mich auch wieder zum absoluten Oberlerry machen, das interessiert mich dann nicht mehr, weißt du? Also für mich ist es wirklich dieses Mittelpunkt-Ding, was ich nicht kann. Und du bist ja Solo-Künstler auch noch. Also klar, du hast meistens irgendwie einen MC mit dabei oder so, aber das ist ja wirklich Hintergrund im Regelfall. Das heißt, das hast du ja noch mal so richtig krass. So, ich konnte das nur damals im Irish Pub in Lüneburg, konnte ich Peter Maffay über Siebenbrücken musst du gehen. Das konnte ich singen, aber das war fairerweise wahrscheinlich nach ungefähr 2,5 Hektoliter Cider. Also das, ne, da hat man das Thema anders adressiert. So, aber dieses, ja. Das habe ich gar nicht, dieses Versagensangst-Ding, sondern einfach mit der Situation bin ich im Unreinen, wenn ich im Mittelpunkt stehe.
Aber würdest du sagen, macht das einen Unterschied, wenn du jetzt weißt, keine Ahnung, du machst einen Podcast, wo ja auch die Aufmerksamkeit, wenn du redest von, mittlerweile bei dir und Dirk ja von mehreren, aber Millionen könnte man fast sagen, Milliarden Menschen. Also die Aufmerksamkeit, du weißt ja antizipativ, okay, die Aufmerksamkeit liegt jetzt auch bei dir. Das ist aber nicht das gleiche Gefühl, wie jetzt, wenn du quasi haptisch, analog auf einer Bühne stehen würdest mit anderen Menschen im Raum. Das macht schon einen riesen Unterschied für dich, höre ich so raus, ja? Oder würdest du sagen, das ist das Gleiche?
Doch schon, das ist ein totaler Unterschied. Und komischerweise gibt es bei mir auch noch einen ganz krassen Unterschied zwischen Audio- und Videoformat. Mhm. Also wir beide nehmen jetzt ja, wir sehen uns digital, was schön ist. Aber wir nehmen ein reines Audioprodukt auf. Da habe ich das gar nicht, ist mir völlig egal. Also da habe ich weder eine Nervosität vorher, noch irgendeine Form von Versagensangst, noch irgendwie das Gefühl, ich bin im Mittelpunkt und alle hören gerade nur mich reden und das ist irgendwie komisch. Das habe ich da gar nicht. Wenn ich jetzt meine Kamera anmachen würde und der Podcast mit Dirk ist ein Videopodcast, da habe ich schon mehr. So, ich hasse das, weil es mich total nervt, weil ich jedes Mal denke, wieso verändert sich in der Sekunde, ich merke das, ich kann es körperlich merken, in der Sekunde, in der ich auf diesen Record-Knopf drücke und weiß, es geht jetzt los, verändert sich was. Obwohl ich das nicht will, obwohl ich aktiv versuche, das zu verhindern und wirklich dagegen anarbeite, es passiert trotzdem was. So, und es ist noch nicht mal was Schlimmes.
Was würdest du sagen, passiert da? Ist das so eine Rolle auch, die dann angeht? Oder wir waren ja am Anfang beim Thema auch so soziale Rollen. Würdest du dann sagen, das ist auch so diese Rolle des Podcasters ein Stück weit? Oder ist das so einfach eher so ein Professionalisierungseffekt, wo man sagt, okay, ich will jetzt auch abliefern und dann konzentriert man sich nochmal anders?
Glaube, das
oder ist natürlich anders.
Ja, ich glaube, das ist da tatsächlich der, was da passiert ist, glaube ich, dass Erwartungen anfangen reinzukicken. Also ich versuche immer, und also hier bin ich ja ich, so hier bin ich 100% ich. Ich sage das, was ich dir im Privaten auch sagen würde und ich meine das so und es gibt wenig Ironie-Layer oder sonst irgendwas in dem, was ich sage. So bei Lirum Larum, das haben immer noch nicht alle hundertprozentig verstanden, was mich immer mal wieder in interessante Diskussionen und teilweise Erklärungsnöte bringt, ist das offensichtlich, gibt es da durchaus ein bisschen Diskrepanz dazwischen, weil wir ja versuchen, ein Unterhaltungspodcast zu sein und ich, also in erster Linie würde ich mal sagen, Übertreibung ist häufig ein Stilmittel, was man nutzt, weil das eine Form von Unterhaltungselement irgendwie bringen kann. Manche Sachen meine ich offensichtlich nicht ernst, weil ich sie ironisch sage, nur kommt es vielleicht nicht ganz so rüber. Wenn ich irgendwelche vermeintlich lustigen Geschäftsideen entwerfe, sind die in den seltensten Fällen würde ich da mein privates Vermögen rein investieren, sondern es hat, also so, das ist ja ein Comedy-Produkt. Insofern ist das natürlich ein Stück weit eine Rolle. Ich versuche immer trotzdem das Übereinanderlegen der echten Person und der Rolle möglichst groß zu halten. Ich glaube, in einem Entertainment-Format geht das nicht immer. So Atze Schröder auf der Bühne ist jemand anders als Atze Schröder beim Abendessen. Und das ist auch gut so, dass das so ist und das ist auch nicht schlimm. So, ne? Insofern ist das, glaube ich, schon wahrscheinlich ein Teil der Antwort, dass sich automatisch was verändert, weil ich jetzt in einem anderen Setting bin. Ich bin nicht mehr ungefiltert ich, sondern ich bin jetzt jemand, ich bin der Teil von mir, der einen Comedy-Podcast macht und der ist ein bisschen anders und redet ein bisschen anders und verhält sich ein bisschen anders als der eigene. Deswegen ist man automatisch in so einem ne, in so einem leichten Bühnenszenario. Also eigentlich suche ich wieder permanent einen Elch, wenn ich einen Podcast aufnehme, so, wenn du so willst. Ne?
Ja, 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 das ist ganz spannend. Also ich finde auch, dass du, also darin geht ja schon ein Stück weit so ein Moment auf, wo man natürlich in eine Rolle geht, die einem aber erlaubt, etwas mehr über das hinauszugehen, was vielleicht moralisch in dem eigenen privaten Kosmos erlaubt ist. Und das ist im Grunde auch das, was in der Kunst passiert, was in der Schauspielerei passiert. Für mich als Musiker auch, ich habe ja auch mein alter Ego Krügo, so darin sage ich dann auch, oder kann, erlaube ich mir Dinge zu sagen, die ich in meinem Privaten nicht, vielleicht nicht ganz so formulieren könnte.
Ja.
Und das ist halt hat ja auch einen riesen Befreiungsmoment oft. Also für mich ist es so. Und das sehe ich, glaube ich, bei so Schauspielern auch. Ich finde das auch ganz spannend, weil es gibt in der Schauspielerei gibt es so zwei Wege des Method Acting. Da habe ich letztens noch mal was zu gelesen. Mir fallen jetzt die genauen beiden Varianten nicht ein. Das eine ist irgendwie Stanislavski, das andere Swanberg oder irgendwie so. Müsst ihr nochmal nachschauen.
Waren das zwei Fußballer aus spannend, deinem alten Kickbase-Team in den 90ern oder so?
ich wusste, dass du sagst, ey Bro, ich habe das bestimmt in meinem Gehirn, wurden diese beiden Stile wahrscheinlich mit so zwei Fußballern ersetzt. Aber es heißt so ähnlich. Ihr müsst uns mal eingehen, Method Acting, Schauspielerei, da gibt es so zwei verschiedene Wege, wie du quasi die bestmögliche Schauspielkunst aus dir selbst rausholst. Und der eine Weg ist so, naja, du gehst eher darüber, dass du sagst, du stellst dir vor, wie diese Rolle, die du spielen sollst, sein müsstest. Also im bestmöglichen Fall, du die quasi spielen könntest. Und der andere Weg ist eher so, du suchst in dir, also mehr so ein intrinsisches Stilmittel, suchst mehr in dir die Aspekte, die Rolle in dir, also die du eh schon hast und die Rolle in dir triggert und versuchst dann quasi eher die Rolle aus dir zu gebären, verstehst du? Und das ist so ein bisschen das, wo ich auch merke, das ist natürlich in der Musik, gibt es das auch so ein bisschen, da gibt es halt Menschen, die machen Musik, die machen dann eher Musik, die vielleicht so klingt, wie sie glauben, dass das irgendwie in dem Genre irgendwie gerade gut ankommt oder wie auch immer, und es gibt auch Menschen, die dann, glaube ich, eher so sehr tief in sich hineinblicken und gucken, über die Musik etwas aus ihrer Seele rauszuholen und darüber dann irgendwie schöne Musik zu machen. Es gibt so ganz verschiedene Wege, natürlich auch schöne Musik zu machen. Es ist gar keine Wertung mit drin, sondern es ist mehr einfach unterschiedliche Art und Weisen, sich der Kunst oder in dem Fall der Schauspielerei zu nähern. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so, die auf die Bühne gehen oder irgendwie eine Rolle auf einer gewissen Bühne spielen, und bei manchen ist es halt einfach nicht so klar. Es gibt halt so diese Grauzonen, wie jetzt bei dir habe ich es ein bisschen rausgehört. Es gibt so, auf der einen Seite sind ganz viele Aspekte des eigenen Lebens mit dabei, des privaten Menschen, aber auch gleichzeitig geht es darüber hinaus und die klaren Grenzen sind da nicht so ganz eindeutig.
Ja, voll. Ich würde das gerne mal wirklich ausprobieren in so einem, also eigentlich nicht, aber ein Teil von mir würde das, glaube ich, gerne mal ausprobieren, weil ich schon eigentlich das Gefühl habe, also klar, man wird älter und so, man ist im Zweifel zwar ein bisschen selbstbewusster, ohne dass das heißt, dass man sich als den größten Larry fühlt, aber man ist ein bisschen im Reinen da. Das gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, aber du weißt, was ich meine. man ist wirklich im reinen Keim mit sich selber und ist deswegen, also wenn ich jetzt mich auf diese Bühne stellen müsste und diesen Elch besuchen müsste, mir würde es deutlich leichter fallen, glaube ich. Mhm. So, ne? Und weil was ich eigentlich spannend finde, ist, dass ich glaube, dass diese Bühnenfigur, eine Rolle, letztlich wirklich eine von mir losgelöste Figur, wie es ja der klassische Schauspieler, die Schauspielerin tut, dass das was wahnsinnig Befreiendes sein kann. Das war das, was ich vorhin meinte, weil eigentlich heißt das ja wirklich Handbremse los, das maximale Blickfeld, also öffne deinen Horizont, soweit du irgendwie kannst, alles ist möglich, alles. Du kannst jetzt machen, was du willst. So, weil alles, was du tust, passiert innerhalb dieser Rolle. Da meine ich nicht Sachen sagen, die man sonst nicht sagen würde, sondern ich meine sich völlig loslösen von diesem alle gucken mich an, das ist unangenehm. Also, keine Ahnung, guckt hier, also, ja, Method Acting käme jetzt nicht so aus mit, ne? Aber gerade dieses, wenn Menschen auch so ekelhafte Rollen spielen müssen oder so, ne? Oder sich so reinsteigern. Ich weiß das, ich habe letztens nochmal einen Ausschnitt, das ist jetzt absoluter Themensprung, einen Ausschnitt von irgendeiner Staffel hier, Last One Laughing, da auf Amazon gesehen, wo Max Giermann, eine der größeren deutschen Comedy-Legenden, finde ich, glaube ich, Kinski spielt mal wieder, ne, in seiner Rolle und dabei halt spuckt und rotzt und sabbert und so sich so darin verliert in dieser Rolle, dass ihm richtig wirklich Rotze aus der Nase läuft. So irgendwas, wo man jetzt, ne, wo viele Leute jetzt sagen würden, boah, muss dem das unangenehm sein. Und ich habe das gesehen und dachte so, geil, das ist die maximal, das hat nichts mit ihm zu tun. Dieser, weißt du, dieser Schleim, der gerade aus der Nase von Max Giermann fließt und der hat in der ersten Reihe hat er irgendwie noch Anke Engelke angespuckt dabei und sah wirklich aus wie der erste Mensch und hat sich richtig zum Vollhorst gemacht. Ne, wo jetzt ganz viele, gerade jüngere Leute, irgendwie das Gefühl kriegen würden, boah, unangenehm, wie kann man sich sowas trauen und so. Und ich habe das beobachtet und dachte, ja Mann, das ist doch voll einfach eigentlich. Also abseits davon, dass das geil gespielt war, super einfach, weil du bist nicht Max Giermann in dem Moment. Du bist Klaus Kinski. Du spielst gerade Klaus Kinski und da gehört das dazu. Da gehört es dazu, zu diesem Moment und zur Interpretation dieser Person, dass dir dein eigener Schnodder in den Mund läuft. So, ne? Und das ist eigentlich das, was ich meine. Das war immer das, was mir auf der Bühne total schwer gefallen ist, zu sagen, ich gehe da, also ich lasse jetzt los, weißt du? Und das ist das, ich hatte immer noch das Gefühl, nee, das bin ich. Die Leute sehen mich als Person. Die sehen nicht das, was ich darstelle, sondern die sehen mich. Und wenn Arne Tegen seine eigene Rotze in den Mund läuft, ist das irgendwie unangenehm. Wenn, weißt du? Aber das habe ich halt nicht geschafft und ich glaube mittlerweile mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung und so, wäre ich dazu wahrscheinlich eher in der Lage. Ich glaube, ich wäre kein guter Schauspieler im Grundsatz, weil ich das, glaube ich, nicht so gut kann. Aber das stelle ich mir wahnsinnig befreiend vor und das ist ja eigentlich das Paradoxe daran, dass diese Bühne eigentlich Freiheit bedeutet und eigentlich all das, was mir oder Leuten wie mir daran unangenehm ist, da überhaupt keine Rolle spielt. Das spielt auch für die Zuschauer überhaupt keine Rolle. Weil niemand geht danach zu Max Giermann und sagt, boah, ey, voll eklig, dir ist da Schnodder in die Nase gelaufen. Sondern die Leute gehen hin und sagen, boah, Alter, hast du mich abgeholt damit? Das war, puh, Gänsehaut. Das war krass, das war heftig, Kinski. So, ne? Und ich glaube, diese Schere im Kopf, wenn du die gelöst kriegst, dann gehst du wahrscheinlich wirklich gerne auf die Bühne und nimmst das als einen Raum, wo ganz viel passieren und stattfinden darf, war und nicht als ein Hilfe, die Leute beobachten mich, ich sollte mal lieber nichts zu Seltsames machen, weil ne, nachher, also bringen die das irgendwie mit mir persönlich in Verbindung. Weißt du, was ich meine?
100 Pro. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist ja auch das, was die Magie der Bühne ausmacht, dass da auf der einen Seite Menschen hingehen, die vor der Bühne stehen und sich irgendwie inspirieren lassen wollen, begeistert lassen wollen, einfach sich vielleicht überraschen lassen wollen. Das ist ja das Besondere an guter Kunst, dass du nach einem guten Konzert, nach einer tollen Kabarett, was auch immer, Präsentation, Auftritt, nach Hause gehst, ein anderer Mensch bist als vorher, weil du mit Gedanken, mit Emotionen konfrontiert wurdest, die du dir vorher nicht antizipieren konntest oder nicht vorstellen konntest. Und das ist ja das Schöne überhaupt am gesamten kulturellen Leben. Also Shoutout an all die Künstlerinnen und Künstler, wie auch immer, Kleinschauspieler im Theater und wo auch immer, weil ich finde, das macht das Leben halt auch so besonders und so schön, dass dort eben diese Energie überhaupt entstehen kann. Das ist eine einzigartige Energie, die zwischen Menschen passiert. Also, und der Kunst ist auf der anderen Seite eben der Mensch, der auf die Bühne geht oder die Menschen, die auf die Bühne gehen und dort etwas vorbereiten über manchmal Monate, das dann quasi vorstellen. Und genau, die Kunst liegt genau in dem Moment darin, dass du, glaube ich, als Schaustellender oder zu Schaustellender darin auch aufgehst und diese Freude daran auch spüren kannst und eben nicht dich von der Angst leiten lässt, scheitern zu können, weil dann wird die Kunst oft scheiße, weil dann merkt der Zuschauer auch, ah, da ist jemand auf der Bühne, der ist noch so mit voll Handbremse unterwegs und so war ich früher auch als Musiker unterwegs und mittlerweile habe ich zum Glück auch so ein Gefühl von, hey, das ist hier ein ganz toller, schöner Moment, den man gemeinsam kreiert, also Künstler und zuschauende Menschen oder Zuhörende. Und das ist unglaublich schön, weil es ja auch so direkt und so unmittelbar ist und du eigentlich nie weißt vorher, wie es wird, sowohl auf der Seite des Schauspielers oder der Sängerin, des Sängers, wie auch immer, und auf der Seite des Zuschauers, der Zuschauerin, ja.
Meinst du, das ist was Genetisches? Also, keine Ahnung, wenn ich an meine Eltern denke, mein Papa noch mehr als meine Mom, würde ich sagen, denen fällt das unheimlich schwer. Also die mögen das beide gar nicht, dieses, damit meine ich jetzt nicht künstlerisches Talent oder so, das ist völlig ausgeklammert, sondern dieses, fühlt man sich per se eher wohl auf einer Bühne, im Szenario, wo die Augen auf eingerichtet sind und man ne, im Zentrum, im Mittelpunkt ist oder nicht. So, mein Papa hasst es wie die Pest. Meine Mom mag es auch nicht. So, die musste das berufsbedingt, weil sie teilweise an Schulen, Schulleitungen war, da kommt es nicht drum rum, ne? Da musst du das halt manchmal. Aber da weiß ich auch, das ist nichts, wo sie gesagt hat, hu, liebe ich, endlich darf ich mal wieder eine Ansprache machen, sondern auch eher so, boah, muss nicht. Kriegt man hin, so, kann man dann machen, gehört dann irgendwie zum Job. Aber ist, glaube ich, auch nicht super, super gerne so. Meinst du, das ist was? Also ist, oder ist das was, wo man, also ist, klar, ist wie immer, ist eine Mischung, ist teilweise Sozialisation und so, teilweise ist es wahrscheinlich einfach eine Frage, wie früh wird man damit das erste Mal konfrontiert und so. Aber du bist doch auch, also in deiner Family bist du eher the odd one out, der sich so auf eine Bühne stellt. Das ist ja, du kommst jetzt auch nicht aus einer klassischen Familie, wo alle gesagt haben, hier, hallo Welt, hier bin ich, schaut mich an.
Ah, okay, jetzt hab ich deine Frage verstanden. Ich dachte erst, du meinst Generationelles und hast Genetisches gesagt, aber du meinst schon, ob das so innerhalb der Familie liegt, ob man eher Bühnenmensch ist oder nicht, so ungefähr.
Ja, weil ich hab immer das Gefühl, man kann das nicht, man kann es, oder ich für mich habe das Gefühl, ich kann das nur sehr begrenzt lernen, weißt du? Ich habe das Gefühl, das ist eine man hat das natürlicherweise ein Gefühl, man steht gerne im Mittelpunkt oder man hat das nicht. Natürlich kann man das alles, man kann das wie ein Skill lernen. Ich kann das lernen, vor 100 Millionen Leuten eine Präsentation zu halten und alle haben das Gefühl, boah, der macht das total gerne und der macht das gut. So, aber ich glaube, das Gefühl dabei, fühlt sich das richtig oder falsch an, mache ich das gerne, unabhängig davon, ob ich das gut mache oder nicht, da habe ich für mich voll das Gefühl, das könnte ich nie lernen. Da würde ich nie an den Punkt kommen, dass ich das gerne machen würde. Ich kann an einen Punkt kommen, wahrscheinlich, wo ich das gut kann, wo ich ein Speaker bin, der durch die Länder fährt und das macht. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, für mich ist das so nicht erarbeitbar, an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, ja Mann, gib mir wieder eine Bühne, ich will unbedingt mal wieder ich muss mal wieder im Mittelpunkt stehen, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Gründe, hast du schon gut angeteasert, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Familie da einen fördernden Faktor haben kann und wahrscheinlich auch hat, wenn du halt früh siehst, dass also es kann, glaube ich, den Effekt haben, dass du das dann auch, dass du einen leichteren Weg hast auf die Bühne, wenn dein Vater irgendwie Schauspieler ist und du früh bei der Aufführung mit dabei bist und merkst, ah ja krass, das macht ja, der kriegt voll viel Applaus, das ist irgendwie cool. Aber es kann auch sein, dass du sagst, nee, ich will eigentlich genau das Gegenteil machen. Ich glaube, ich würde da keine klare, so eine quasi eine Linearität aufbauen, sondern würde sagen, das kommt wie immer drauf an. Und bei mir war es so, also meine Mutter hat früher auch gesungen, also als Background-Sängerin, aber auch mehr hobbymäßig nebenbei. Das war jetzt, also ich hätte jetzt nie so einen klassischen Künstler in meiner Familie oder so. Ich glaube, das hängt auch immer mit den individuellen Lebensumständen zusammen und vor allem auch mit, also Kunst ist ja auch für mich was oder auch dieses sich irgendwie damit selbst das eigene, den eigenen Wahnsinn, den eigenen, das eigene Leiden in der Welt irgendwie erträglich zu machen, das irgendwie zu verarbeiten, so wie andere halt malen oder schreiben oder whatever oder einen Podcast machen. Eigentlich ist es total für mich war gar nicht primär wichtig, auf einer Bühne zu stehen, sondern einfach die ja. Kunst zu machen. Also der Prozess des Musikmachens ist für mich das eigentlich Magische und Schöne. Der Moment auf der Bühne ist auch unfassbar schön, aber wie ich schon eingangs sagte, ich habe jetzt gar nicht diesen krassen Drang, auf jede Bühne zu wollen. Es gibt ja auch Menschen in so einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, die denken, die müssen jetzt ständig stattfinden, damit ihre Kunst sichtbar wird. Das habe ich zum Beispiel gar nicht so stark. Ich mache halt gerne auch Musikvideos, weil das auch eine Form von Kunst, eine ganz eigene Form von Kunst ist, die unglaublich viel Spaß macht. Aber ich glaube so, warum es jemand auf die Bühne treibt, das hat so unterschiedliche Gründe und manchmal sind das auch so random Momente, wenn du vielleicht mit deinen Eltern irgendwo im Theater bist oder wo auch immer und du siehst, ah ja krass, guck mal, was der macht, finde ich total faszinierend. Und bei mir war das ganz früh irgendwie, dass ich mal jemanden habe Klavier spielen sehen und dachte so, boah, das ist ja magisch. Also ich wollte das unbedingt lernen, aber ich habe mir selber nie zugetraut, dass ich das kann, weil ich überhaupt keine musikalische Ausbildung oder so hatte. Ich habe mir das im Grunde ja selbstdidaktisch über die letzten 15 Jahre beigebracht, so. Also alles vom Klavierspielen über Musikproduktion und alles Mögliche, was damit einhergeht. Und ich glaube, wenn du so in dir so ein Feuer spürst, das dich auf eine gewisse Ebene oder eine gewisse Richtung schiebt oder anzieht, das hat übrigens Klaus Kinski auch mal gesagt. Der meinte, er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er gar nicht weiß, was er da eigentlich macht. Er weiß nur, dass er von irgendwo, wo auch immer das ist, ganz stark angezogen wird, so ungefähr. Und das ist so dieses, wo man auch merkt, das kann man schwer rational beschreiben. Es ist mehr so ein innerer Magnetismus, wo du wirst von irgendwas angezogen und du musst es einfach machen. Bei mir ist es mit der Musik so und bei anderen wahrscheinlich sind es andere Sachen, aber ja, irgendwie so.
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich meine, ne? Und mir ging es vor allem eher gar nicht so sehr darum, fühlt man sich auf eine Bühne gezogen, sondern eher fühlt man sich in dem Moment wohl, auf einer Bühne zu stehen? Fühlt man sich da richtig oder fühlt man sich da nicht richtig? Weil da habe ich schon das Gefühl, es gibt ja so Leute, da weißt du, es gibt ja auch so Kids, weißt du, die sind dann die mit 2, 3, die toben die ganze Zeit durch die Gegend rum und rufen immer nur, guck mal, was ich mache, guck mal, was ich kann, hier, schau mich an, hier, ich will es euch zeigen und so. Ja. Ne, ich habe den Drang, euch das zu zeigen. Und es gibt die Kids, die genau das Gleiche machen, aber halt 3 Meter weiter hinterm Rhododendron und einfach happy damit sind, es zu machen, ohne dass dieser Impuls da ist, zu sagen, ich muss das wem zeigen. Das kommt mit Sicherheit, wird das viel vorgelebt. Keine Ahnung, wenn die Eltern auf der Bühne stehen, da ist das Normalität zu sagen, ne, es gibt sowas wie ein Publikum, die Situation ist dann normaler, als es für andere Kinder ist, die das nicht kennen und so. Aber so wie du das beschreibst, bei mir ist das nämlich genau nicht so. Also das finde ich total interessant. Bei dir so dieses, ich habe jemanden Klavier spielen gesehen und ich fand das irgendwie total faszinierend und der nächste Schritt gedanklich ist dann irgendwie so, boah, das will ich irgendwie, vielleicht will ich das auch und ich will das auch mal ausprobieren, ich will das vielleicht auch machen und so. Und genau den letzten Schritt gibt es bei mir nicht, sondern bei mir ist dieses, geil, ich finde das mega schön, ich finde das total berührend, super, ich will mir das anhören, ich will es nicht selber machen. So, weißt du, also ich bin dahingehend, ich bin der perfekte Gast, ich bin 1A Publikum, ich bin das perfekte Publikum, sage ich dir, weil ich hab absolut die Zugänglichkeit dazu, mich berühren zu lassen von etwas Besonderem, egal welche Form von Kunst, habe ich total. Also außer bei so, in Museen, bei so gemalten, da fällt es mir schon schwer. Also ich arbeite dran, aber mir gelingt es noch nicht so wirklich. Ne? Aber bei allem, was irgendwie gesprochen, gesungen, dargestellt, was weiß ich, das habe ich total. Ich kann mich da total drin verlieren. Ja. Ich habe dann schon auch diese Momente, wo du manchmal merkst, du bist Teil des Publikums und wirst aber irgendwie, das kennst du jetzt wahrscheinlich aus der anderen Richtung eher, und es verschmilzt irgendwie, es wird eins, es ist nicht mehr... Der auf der Bühne macht etwas und ich empfange das, sondern es hat gleichzeitig eine Gegenseitigkeit, ohne dass man so richtig aktiv was macht. Aber irgendwie passiert das, weil sich die Energie so verteilt und man durch Applaus, durch Reaktion, durch, keine Ahnung, Mimik, Gestik, hat man irgendwie das Gefühl, es wird so eins. Und das sind dann natürlich so diese ganz besonderen Momente von Kunst. So, ne? Aber ich habe das immer nur aus sozusagen der passiven Sicht, dass ich das wahnsinnig genießen und wertschätzen und total schön finden kann. Aber ich habe null das Gefühl, ich möchte der andere sein. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich wäre gerne der und der, der begnadet dies und das kann und die Leute erreichen. Das habe ich nicht. Ich habe es gar nicht. Also weißt du, wenn du mir jetzt sagen würdest, hier ist der Genie, der kommt und du kannst schnipsen und du bist, weiß nicht, Ed Sheeran, Adele, du hast eine außerordentliche, besondere Stimme, mit der du Menschen berühren kannst mit deinem Gesang. Willst du das machen? Und ich sage, nee. Also wäre nicht schlimm, wenn es so wäre, aber brauche ich nicht, gib mir nichts. So, ich höre da lieber zu, ehrlich gesagt. Also lieber sitze ich in der ersten Reihe bei Adele 5-mal mehr und höre mir das an, als die zu sein, die das produziert. Also ich bin ein sehr guter passiver Künstler, das will ich eigentlich damit sagen anscheinend. Im Gegensatz zu dir vielleicht, der eher das auch selber geben möchte vielleicht, weiß ich nicht.
Das sehe ich anders, Bruder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde ja, das, was du mit dem Podcast machst, für mich, also für mich ist ein guter Podcast auch eine Art von Kunst, weil da so viel Humor und was du von auch skizziert hast, so da sind einfach, steckt sehr viel, einfach auch sehr viel geistige, auch kreative, humoristische Arbeit drin, die natürlich sich nicht immer so als solche vielleicht direkt anfühlt, aber das ist auch eine Kunst, das gut zu machen und das macht ihr zweifelsohne, also du und Dirk, und ich finde, das ist auch eine Form von Kunst, dass, und damit erreicht ihr auch ganz viele, und ich würde, also wie du es gerade beschrieben hast, das klingt so sehr passiv, das würde ich ein bisschen hinterfragen, glaube ich. Ich würde sagen, bei dir ist das schon auch ein bisschen drin, dieses, ihr wollt damit auch Menschen erreichen, und das ist auch eine Form von Kunst oder eine Form von Wirksamkeitswunsch, der, glaube ich, bei jeder Kunst so ein bisschen mitschwingt, oder? Meinst du nicht?
Ja, wahrscheinlich, also ich glaube mehr, als ich das selber unterstellen würde, aber ich glaube auch weniger, als du dir das vorstellst. Also mir geht es gar nicht darum, Kunst zu werten oder zu sagen, mein Podcast ist keine Kunst. Das finde ich schon. Ich finde schon, dass gute Unterhaltung im gesprochenen Wort auch eine Form von künstlerischem Output ist. Ob das jetzt die gleiche Tragweite hat wie Beethoven oder was ist, scheißegal, ist auch völlig wurscht. Liegt im Auge des Betrachters, ne? Ist wirklich Latte, so ehrlicherweise. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich diesen Drang habe. Also irgendwie habe ich da eher das Gefühl, es passiert so. Also weißt du, bei dir ist es ja eher etwas, wo du wirklich das Gefühl hast, da ist etwas in dir, was irgendwie sich den Weg nach draußen sucht, sagen wir mal so. Das habe ich bei mir nicht, ich habe das Gefühl nicht. Ich mache das gerne, mir macht Spaß. Klar freue ich mich, wenn das Leuten gefällt und eine gute Zeit macht, das auf jeden Fall. Aber ich habe, also ich, das ist nicht, weißt du, das ist nicht so innerlich intrinsisch, dass ich das Gefühl habe, das muss jetzt irgendwie raus. Und ich wusste schon immer, dass ich irgendwie was haben will, was Impact auf Leute. Nö, das hat sich so entwickelt. Ich bin total happy damit. Ich mache es total gerne. Gleichzeitig gibt es natürlich auch, ne, das ist ja immer die Lüge, die man sich gerne selber erzählt oder die ich mir auch oder wir uns ganz lange selber erzählt haben. Wir würden das auch machen, wenn es nur 200 Leute hören würden. Sorry an die 200, nee, würden wir nicht. So, würden wir in der Form heutzutage zumindest nicht mehr. So, also, ne? Sondern auch das hat natürlich, gibt es einem schon auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass das eine größere Anzahl von Millionen von Personen tatsächlich hören und gerne hören und keine Ahnung was. So, ne? Also so ganz frei machen kann ich mich von dem davon schon auch nicht. So, will ich auch gar nicht. Aber ich finde das, ja, ich finde das einfach interessant, weil ich dann schon häufig das Gefühl habe, ich beobachte. Das ist null wissenschaftlich hinterlegt und wahrscheinlich stimmt es auch nicht, aber ich habe schon voll das Gefühl, dass es so ein Ding ist, dass diese Natürlichkeit auf einer Bühne, da meine ich nicht Talent oder Qualität, gar nicht. Ich meine auch nicht, ob man guter oder schlechter Künstler ist oder, sondern einfach das Gefühl, ist man da in seinem Element oder eher nicht, dass das, was in meiner Beobachtung voll Binäres ist, das hat man oder hat man nicht und das ist super schwer, sowohl das dann dem nicht zu folgen, als auch sich dahin zu arbeiten, dass sich das natürlich für einen anfühlt. Da habe ich voll das Gefühl, dass du entweder hast das oder hast das nicht. Und da würde ich sagen, das habe ich eher nicht und du hast das wahrscheinlich eher ja. So.
Okay, kaufe ich so, Bruder. Mir kam gerade noch ein Gedanke auch, wo ich jetzt, also jetzt mal fernab von der Bühne, von Künstlerinnen und Künstlern, hatte ich ja eingangs auch so erzählt, dass ja auch soziale Rollen gilt im Alltag. Also, keine Ahnung, es gibt, und wenn man jetzt sich den Alltag auch als Bühne vorstellt, dann spielen wir ja da auch viele Rollen, sei es jetzt die Rolle in der Arbeitsrolle, in der Rolle als Bruder, in der Rolle als, was weiß ich, Ehemann, in der Rolle als Vater, in der Rolle als Mutter, in der Rolle als Bewerber bei einem Bewerbungsgespräch, auch total spannend. Wie sind da so, das würde mich noch interessieren, wie sind da so deine Erfahrungen oder würdest du das überhaupt teilen? Würdest du die These teilen, dass das auch ein Stück weit Bühne ist, auf der man sich da bewegt?
Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber also der Bühnenbegriff fühlt sich für mich da ein bisschen falsch an, der Rollenbegriff gar nicht, der ist schon richtig, glaube ich. Also für mich im Gefühl, das ist natürlich voll so. Also ich habe, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen durch meinen Umzug nach Düsseldorf vor irgendwie 2 Jahren. Und allgemein, glaube ich, habe verschiedene Freundeskreise mittlerweile, die so relativ wenig miteinander zu tun haben, die so sehr losgelöst voneinander sind, weil teilweise geografisch, teilweise in anderen Lebensphasen dazugekommen, teilweise über Leonie irgendwie jetzt dazugekommen, so, ne? Also, das ist so geclustert, wie bei den meisten Leuten, so. Und da habe ich letztens einfach mal für mich so, wertneutral beobachtet, dass wenn die mich beschreiben würden, die einzelnen sozialen Gruppen, in denen, also das ist glaube ich normal, ne, aber die einzelnen sozialen Gruppen, in denen man sich bewegt, dass das krass unterschiedliche Personen wären, die da beschreiben würden. Und das fand ich irgendwie, im ersten Moment fand ich das total unangenehm, also auf mich selber bezogen total unangenehm, weil ich dachte, hey, ich will doch immer der Gleiche sein. Ich will doch, weißt du, irgendwie möchte ich doch so ein einheitliches Bild irgendwie abgeben. Dann habe ich drüber nachgedacht, dachte, warum eigentlich? Also warum ist das gut so? Solange alles davon, solange ich überall echt bin, weißt du, und einfach nur eine andere Facette von meiner Persönlichkeit ein bisschen ausgeprägt ist, aus was für Gründen auch immer, weil meine Rolle in dieser sozialen Gruppe halt aus irgendwelchen Gründen eine andere ist, weil ich später dazu kam, weil ich ein anderes Alter habe, was auch immer, weil die Gruppe eine völlig andere ist oder, fand ich das dann nicht mehr schlimm. Aber im ersten Impuls hatte ich voll das Gefühl so, das ist doch total komisch, eigentlich will ich doch, wenn mir 30 Leute aus meinem Leben mich beschreiben, dann will ich doch da, dass da 30 Mal mehr oder weniger das Gleiche rauskommt. Oder ich das Gefühl habe, das ist so, also weißt du, dass das so eine Stringenz hat. Und dann war ich richtig verunsichert und dachte so, scheiße, bin ich irgendwie nicht echt in den einzelnen Gruppen? Also weißt du, spiele ich da unbewusst oder was irgendwie eine Rolle vor, die ich eigentlich gar nicht bin? Und dann habe ich darüber nachgedacht, nee, mache ich nicht, weil so bin ich auch überhaupt nicht, wäre mir viel zu anstrengend. Und da habe ich gemerkt, okay, es sind einfach alles Facetten von mir und aus irgendwelchen Gründen sind die einen in der einen Konstellation, die anderen in der anderen einfach ein bisschen präsenter und ein bisschen wahrnehmbarer und ein bisschen ausgeprägter, warum auch immer. Aber es bin irgendwie alles ich und es hat einen roten Faden und damit kann ich totalen Frieden machen. So, und das würde ich sagen, auch in den Jobrollen oder in der Jobrolle, in der ich bin, achte ich da schon sehr drauf. Ich achte sehr darauf, dass ich immer ich bleibe, so, dass das immer meine Kern-DNA ist, was ich da tue, auch wenn man sich natürlich anders verhält und auch anders verhalten muss, vielleicht als man das in anderen Konstellationen hinkriegt. Aber das ist irgendwie, was mir total wichtig ist, dass das irgendwie, dass es echt bleibt so. Und trotzdem gibt es ja extreme Unterschiede natürlich in den einzelnen Rollen und Konstellationen und Gefügen. Aber ich finde es echt, bin noch nicht da, dass ich es richtig schön finde, dass es so ist. Ich war noch von, ich finde es scheiße, jetzt bin ich auf, ist doch irgendwie okay und ist halt einfach so. Und ich glaube, der nächste Schritt ist, dass ich das sogar schön finde, weißt du? Dass ich das sogar als was Positives empfinden kann, dass es halt total so ist, weißt du, wo ich hin will, so ungefähr.
100 Pro. Ja, das ist ja im Grunde hinter deiner Ausführung steht ja auch so die Frage, gibt es so einen essentiellen wahren Kern des Ichs, den man in jeder Rolle quasi gleich gut manifestieren muss, damit man ein Gefühl von Authentizität vermittelt?
Für mich gibt es das,
100%. Authentizität. Okay, genau. Und ich würde auch sagen, dass natürlich jede Rolle andere Ansprüche an dich hat. Es gibt ja auch, also in der Soziologie redet man dann so von Rollen, die man zugewiesen bekommt, so ungefähr. Ne, wenn du geboren bist, bist du halt erstmal... Also Arne Tegener, ja, Sohn. So, da kannst du erstmal nicht viel gegen machen. So, aber es gibt natürlich auch Rollen, die man sich selber nimmt. Also ob du jetzt zum Beispiel selber Vater wirst, kannst du ein Stück weit selbst entscheiden, kann man mal so sagen. Und das ist natürlich, macht natürlich einen Unterschied, weil du mit der einen Rolle, da konntest du dich nicht frei entscheiden und für andere Rollen kannst du dich frei entscheiden. Das ist irgendwie schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Und ich glaube aber auch, dass natürlich jede soziale Rolle im gesellschaftlichen Leben da draußen von einem unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit abverlangt. Und natürlich gerade im beruflichen Kontext manchmal sind dann die Momente, wo du auch gewisse Teile deiner selbst eben nicht ganz ausleben kannst, natürlich deutlich größer als in anderen sozialen Rollen, das ist ganz klar. Ich habe darunter lange gestruggelt früher, das weiß ich noch. Also ich dachte immer so, in der Arbeit fühle ich mich so beschnitten in meiner selbst und das hat sich immer eher so wie Entfremdung angefühlt und da habe ich auch sehr lange drunter gestruggelt, so weil ich immer dachte, eigentlich will ich ja nur Musik machen und will eigentlich gar nicht groß arbeiten. So. Und das hat bei mir wirklich auch dann echt lange Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, eine gesunde Einstellung zur Arbeit zu entwickeln, hat mir auf jeden Fall geholfen, da auch diese soziale Rolle anzunehmen. Und ich finde das schon ganz spannend, dass es natürlich, wenn man jetzt das als Bühne begreift, oder diese alltägliche Bühne als Bühne begreift, dann ist es natürlich so, dass Menschen in dem Sinne nicht Schauspielern, aber sie versuchen einer Rolle gerecht zu werden. Und es gibt natürlich auch so Beispiele, wo du dann nach Hause kommst, irgendwie deine Arbeitskleidung ausziehst. Voll. Auch eine Art Uniformierung manchmal. Deswegen ist das schon so eine Art Rolle. Dann ziehst du das ab und mit dem Ablegen der Kleidung schlüpfst du automatisch mit der Jogginghose auch in dein privates Ich. Und das ist schon ganz spannend manchmal, dass es dann am Ende doch irgendwie so eine, ne, diese beiden Elemente gibt. Es gibt so diese Bühne oder diesen Bühnenbereich des Äußeren, wo du gesehen wirst, wo du irgendwie wahrgenommen wirst und dann diesen privaten Bereich, der irgendwie ja doch nochmal ganz eigen ist, ne? Aber ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine neue Episode. Ja.
Ich möchte eine gewagte These, wissenschaftlich nicht hinterlegt, zum Besten geben, was ich eigentlich eher in meinem anderen Podcast tue, weil du hier das Korrektiv bist. These, Männer machen das noch sehr viel hochprozentiger als Frauen, haben eine krassere Diskrepanz zwischen der äußeren und der inneren Rolle, glaube ich. Zumindest anekdotisch in meinem Leben, weil das kann mir keiner nehmen, das kann mir kein Wissenschaftler nehmen, da ist es so. So. Aber das klassische Paradebild von irgendwie, weißt du, dem, also zum einen der Obermarker, starke, vermeintlich selbsternannt maskuline Karriere-Dude, Atze, sonst was, der immer der große Oberzampano ist und nach Hause kommt und auf einmal so ein süßer, kleiner, weicher Teddybär ist, was ich total schön finde. Also, da gibt es das total krass. CEO, DAX-Konzernvorstand, der sich auf Malle benimmt wie der allererste Mensch, weil auch das Teil seiner Persönlichkeit ist und so, ne? Ich habe schon das Gefühl, dass Männer, gerade was dieses sehr fragile Bild von was ist eigentlich Männlichkeit und was gehört eigentlich zur Rolle eines Mannes in einer modernen Gesellschaft dazu und so, dass das wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass da noch teilweise so wahnsinnig, wahnsinnig belastend viel Diskrepanz dazwischen liegt, finde ich. Und das wiederum ist das deswegen, um den Bogen zu schlagen, ich glaube, es ist total ungesund auf Dauer, wenn man Rollen ausfüllen muss, wo man selbst die eigene Essenz irgendwie nicht mehr ausleben kann, sondern da wirklich komplett rein muss. Das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig anstrengend, total energieraubend und nichts, wo ich mich in so eine Situation bringen wollen würde, glaube ich. Ich glaube, solange der Kern irgendwie halbwegs deckungsgleich ist, ist das total fein zu sagen, ey, beruflich, da bin ich ein anderer Mensch, ein Stück weit muss ich sein, ist aber okay, weil der Kern von mir, dessen, was mich ausmacht, meine Werte, meine Grundüberzeugungen, meine Kernmoral oder was auch immer, weil die davon nicht angegangen werden. So, wenn das aber auch noch angegriffen wird, dann ist es, glaube ich, wirklich einfach wahnsinnig ungesund auf Dauer. Da würde ich gerade Männern, aber wünsche ich jedem, viel mehr wünschen, sich in eine Situation zu bringen, wo es, Brudi, sei wie du bist, Alter, wirklich, mach mal ganz,
ja, das
ganz
ist auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, also der Psychoanalytiker oder auch Sozialpsychologe C.G. Jung, der hat mal gesagt, Leistung ist des Mannes Kreuz. Was er damit natürlich meint, ist, dass dieser Zwang zur Leistung oder der Leistungserbringung für Männer immer noch ein riesen Ballast ist, den die auf ihrer Seele mitschleppen und denken, sie müssten Besonderes vollbringen, um irgendwie sich selbst oder auch von anderen gemocht zu werden. Also von sich selbst und anderen gemocht zu werden. Und ich habe das selber auch durch und habe auch gelernt, dass das Quatsch ist. Und da sind wir auch nochmal bei einem ganz wichtigen Thema, dass einfach natürlich, es gibt kaum identitätsbildendere oder prägendere Rollen als die der Frau und des Mannes. Das ist in unserer Welt ja immer noch eines, würde ich sagen, sind die beiden größten, mit den beiden größten und wirksamsten Rollen, die es so gibt. Und das zu reflektieren, auch kritisch zu dekonstruieren und sich zu hinterfragen, was von dem, was mir quasi gegeben wurde, also diese Rolle als Mann, das kriegst du ja auch erstmal gegeben. Wir leben ja zum Glück in einer Zeit, wo auch da eine gewisse, sage ich mal, Revidierbarkeit entsteht und das nicht mehr so ganz strikt schwarz und weiß ist, weil man eben merkt, wenn man länger drüber nachdenkt und sich das anschaut, dass diese Grenzen einfach auch erdacht sind und auch im Sinne der Kontingenz, also es könnte auch anders sein, sind auch diese Vorstellungen von wie ein Mann zu sein hat natürlich konstruiert und die mal für sich kritisch zu hinterfragen und auch zu schauen, was macht das eigentlich mit der Selbstverurteilung, Selbstbeurteilung oder auch mit dem eigenen Selbstwertgefühl, das kann dazu führen, dass man auf jeden Fall ein etwas entspannteres Verhältnis zu sich und damit auch automatisch zu anderen entwickelt, von daher schließe ich mich deinem Shoutout an, Bruder, und das ist, würde ich sagen, ein wunderschönes Schlusswort, oder was meinst du?
100%. Ich finde, das ist so ein darin verpackter Aufruf, die Rollen, die einem so zugewiesen werden oder in denen man sich irgendwie befindet, zumindest nicht alle einfach als Gott gegeben wahrzunehmen in der Ausgestaltung, sondern sich immer im Zweifelsfall zu fragen, welchen Teil davon mache ich mir eigentlich zu eigen, weil ich das bin und was wird irgendwie von mir erwartet, wo ich das Gefühl habe, das ist mir irgendwie zutiefst zuwider. Und das kann ja selbst ins Familiäre, ne? Was ist die Erwartung an mich als Sohn, als Bruder, als Vater, als Schwester, als Cousine, als was weiß ich was? So, und da, wie immer, wir vergeben ja gerne so Lebensaufgaben oder wir streifen häufiger, finde ich, so Lebensaufgaben, wo man das Gefühl hat, ja gut, da reicht es jetzt nicht, wenn ich mich mal eine Woche hinsetze, so, sondern da muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger mit ran. Und ich glaube sozusagen als permanente Aufgabe, die Rollen, in denen man sich bewegt im Leben, zu hinterfragen und abzugleichen mit dem, wie man auf sich selber guckt und was man eigentlich tief im Inneren empfindet und da eine möglichst hohe, wie sagt man, Deckungsgleichheit, du weißt, was ich meine, zu erwirken, ist, glaube ich, ein sehr gesunder Appell, wo es uns allen ein Schrittchen besser geben würde, wenn wir nicht das Gefühl haben, ich muss jemand sein, der ich eigentlich nicht sein möchte. So.
Ja, schönes Schlusswort. Mir kommt auch direkt ein gutes Episodentier in den Kopf, nämlich, wir müssen natürlich mit dem Elch gehen,
na,
heute.
Na klar, du hast recht, natürlich. Ich war kurz beim Chamäleon, weil der so Farbe ändert und so, ne? Aber du hast natürlich völlig recht. Ja. Es kann nur
muss der Elch sein heute.
Wo ist er denn?
Shoutout an alle Elchs oder Elche, je nachdem, da draußen.
Elchen.
Ich habe tatsächlich mal einen Elch getroffen in Schweden, das noch sei noch kurz gesagt. Sind auf jeden Fall brachiale Tiere. Und fast so brachial wie diese Episode, Bruder, hat mich mega gefreut, dass wir mal wieder eine Folge zusammen aufgenommen haben. Ich hoffe, ihr müsst nicht wieder ein halbes Jahr auf uns warten. Wir geben uns Mühe.
Sollte drin sein, oder?
Gehabt euch wohl, kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns bei der nächsten Episode, ihr Lieben.
So ist es. Macht's gut und bis bald, ihr kleine Elche.
Tschüss.